Einen schönen guten Abend. Mein Name ist Tom Steininger. Ich begrüße Sie zu Radio Light Next. Mit mir im Studio ist Nadia Rossmann. Nadia, bist du an der Leitung?
Hallo, ja, ich bin da. Einen schönen guten Abend.
Hallo Nadia, herzlichen Dank, dass du uns heute zu dem Webcast von Radio Light Next begleitest, dass wir heute hier ein Gespräch führen werden, und zwar ein Gespräch über unsere letzte Sendung, denn morgen ist der 21.12.2012 und ich glaube, es ist doch mittlerweile niemandem entgangen, dass dieses Datum ein wichtiges Datum ist. Es ist das Datum des Ende des Maya-Kalenders und es gibt Geschichten über Geschichten über Geschichten, was an diesem Tag alles passiert, und das Ende des Maya-Kalenders ist ja unter anderem auch verantwortlich für die Euro-Krise und für die Weltwirtschaftskrise. Es wird auch eine Umpolung, eine Polverschiebung des Erdpols auslösen. Und was astronomisch aber gesichert ist, die Sonne wird im Mittelpunkt der Milchstraße stehen. Nadia, du bist Journalistin, Kulturanthropologin. Damit hast du auch eine gewisse Kompetenz zu Maya-Kalendern, würde ich mal sagen. Was sagt dir dieses Phänomen?
Also, ich habe mich, da ich natürlich auch mit diesem Thema immer meine Witze getrieben habe, mich heute noch mal ein bisschen über die Faktenlage informiert. Und die FAZ hat heute dankenswerterweise ein paar hilfreiche Erklärungen zum Maya-Kalender gelesen. Vielleicht eines vorweg, damit sich diese Untergangsprophetie schon ein wenig relativiert. Die Maya hat verschiedene Zeitrechnungssysteme und ein Zyklus davon ist ein 400-Jahr-Zyklus. Und morgen geht der 13. 400-Jahr-Zyklus in der Maya-Zeitrechnung zu Ende. Aber nicht irgendwie der ganze Kalender. Und gerade dieses Jahr hat ein Wissenschaftler ein neues Monument gefunden, in dem eben das morgige Datum zwar erwähnt wird, aber diverse Inschriften auch nahelegen, dass es weitergehen wird. Das nur mal so als Fakt, damit man auch gleich sehen kann, dass das Thema wahrscheinlich für Menschen wie uns eine ganz andere Bedeutung hat.
Ganz genau. Ich kann mich ja noch genau erinnern an ein anderes wichtiges Datum. Das war vor 12 Jahren. Das war das Jahr 2000, wo nicht nur alle Computer stillstehen sollten, sondern auch sonst eine ähnliche oder vergleichbare Stimmung war wie jetzt. Und ich kann mich noch gut erinnern, wie dann der 1.1.2001 passiert ist. Habe ich mich gedacht, ja, und was wird das nächste Datum sein? Und das nächste Datum kam, es ist jetzt das Jahr 2012, und ich finde es einfach spannend, und deswegen haben wir auch diese Sendung gemacht, was ist diese Anziehungskraft von, ja, es ist ja viel, es ist ja mehrerlei. Es ist einerseits Weltuntergang, es ist andererseits, ist es ja auch so das Lift-off zu einer neuen Bewusstseinsebene. Und auch im progressiv-spirituellen Kreisen, oder ich würde vielleicht sogar sagen, im vermehrten Maße in progressiv-spirituellen Kreisen, hat dies eine ungeheure Attraktivität, und Menschen, von deren ich sehr viel halte, von deren Tiefe ich sehr viel halte, von deren Integrität ich sehr viel halte, von deren Intelligenz ich sehr viel halte, sind auch von diesen Phänomenen angetan. Und manchmal kann ich es nicht ganz verstehen. Kannst du es vielleicht mehr verstehen, warum das auf tief empfindende, aber auch denkende Menschen eine solche Anziehungskraft hat, dass die Maya ein Kulturvolk in Mittelamerika vor 1500 Jahren, wenn ich das richtig sehe, dass hier eine solche kulturelle weltweite Bedeutung bekommt, dass hier wieder mal der große Umschwung, der große Aufbruch oder auch das Weltuntergangsende vorausgesehen wurde. Was ist das?
Also ich finde allein den Begriff weltweite Bedeutung, der ist schon ein interessanter Hinweis. Weil wenn wir uns angucken als Menschheit, stehen wir ja in vielerlei Hinsicht ständig mit dem Rücken zur Wand. zur Jahrtausendwende war das vielleicht sogar noch deutlich weniger ausgeprägt als heute. Aber in Anbetracht von Herausforderungen wie Klimawandel oder Finanzkrise, das sind ja wirklich große und sehr abstrakte Katastrophenszenarien, da werden wir ja wieder auf so eine existenzielle Unsicherheit zurückgeworfen. Weil das sind Dinge, die wir uns zwar mit unserem modernen Verstand irgendwo rational erklären können, aber gleichzeitig die Erklärungen von den realen Katastrophen, deren Zeitzeugen wir sind, führen uns noch nicht zu einer Lösung. Und da landen wir dann, glaube ich, leicht in so einer existenziellen Sackgasse, weil seit der Moderne der menschliche Verstand versucht ja immer, Lösungen zu finden. Aber bei diesen großen Problemen scheinen keine wirklichen Lösungen auf der Hand zu liegen. Und sich dann auf solche Untergangsszenarien erstmal in einer Form zu beziehen, ist vielleicht auch so der Versuch, Dinge wieder konkreter zu machen und auch nach einem anderen Weg der Kompensation zu suchen. Aber es ist aus meiner Sicht erstmal ein großer Ausdruck von Ratlosigkeit.
Das ist interessant, ja. Ein großer Ausdruck von Ratlosigkeit, aber wahrscheinlich ja auch mehr, weil Ratlosigkeit an und für sich ist ja nichts anderes als Ratlosigkeit. Die Frage ist nur, können wir unsere Ratlosigkeit ertragen?
Ja, ja, genau das ist in meiner Wahrnehmung der Punkt, dass wir uns schwer tun, damit sie zu ertragen und sie überhaupt erstmal auszuhalten. Wenn man so den Medienberichten Glauben schenkt, in all den Regionen, in denen heute noch Stätten der Maya-Kultur sind, hat ein unwahrscheinlicher Katastrophentourismus eingesetzt, wo wirklich Esoteriker aus aller Welt hinfahren und dann Ereignisse der Transformation zelebrieren. Und da merkt man schon so, da wird versucht, aus einer Ausweglosigkeit heraus einen nächsten Schritt zu tun. Aber irgendwie scheint man nicht so genau zu wissen, wie dieser nächste Schritt aussehen könnte. Weil wenn man sich jetzt mal aus so einem integral evolutionären Verständnis dann anschaut, was da passiert, dann muss man ja erstmal ernüchternd feststellen, dass da versucht wird, aus sehr magischen und mythischen Kulturkontexten in irgendeiner Form wieder was zu basteln, was uns als Menschheit in irgendeiner Form hilft.
Ja, ich glaube, da bist du schon an was dran. Und das hat was mit dieser Ratlosigkeit zu tun. Ich habe das jetzt natürlich auch in Vorbereitung zu der Sendung ein bisschen verfolgt. Von diesen Maya-Tourismus, der hier fast notwendig war. Das war eigentlich logisch, dass das auch einen Tourismusboom dort auslösen wird. Was ich gelesen habe, von findigen chinesischen Erfindern, die so runde Ein-Mann-Überlebenskugeln und auch wirklich auch verkaufen. Also so Kugeln, die dann, ich weiß nicht genau, was sie machen soll, dann auf dem Meer schwimmend, aber die offensichtlich einen Markt finden, bis zu auch befreundeten, ich sage mal so wirklich befreundeten spirituellen Freunden, die morgen ein großes Be the Light Global Meditation Event machen zu dem Tag, wobei es nicht ganz klar ist, ob das einfach jetzt sozusagen hier einfach man sich noch dazu gibt, weil das einfach so eine Aufmerksamkeit hat. Aber es gibt den ganzen, es lädt diesen Tag noch mehr mit Bedeutung auf, dass es von allen Seiten irgendwie bedient wird. Mhm. Und diese Ratlosigkeit ist vielleicht wirklich auch der Schlüssel zu sowas, weil wir seit der europäischen Aufklärung oder seit der griechischen Aufklärung, wie auch immer, ja mit der Weltbewältigung sehr große, auch rationale Versuche gemacht haben, hier wirklich die Welt bewältigen zu können. Und wir da so durch Zyklen durchgehen, vom großen Optimismus, dass wir die Welt, ich sag mal, in den Griff bekommen, rational in den Begriff bekommen, technologisch in den Begriff bekommen, einfach hier die Hebel in die Hand bekommen und dann sind verschiedenste Ereignisse und schwierige Zeiten, wie wir sie gerade jetzt haben, dass die europäische Wirtschaftskrise schon so lange anhält und keiner weiß, wie genau der Ausgang sein wird, dass die globale Finanzkrise so ist, wie sie ist, dass der Klimawandel eigentlich extrem beunruhigend ist, wenn man gerade die letzten Meldungen hört, die von der UNO-Klimakomitee hier durchgesickert sind, die eigentlich erst nächstes Jahr publik werden sollten, aber wo jetzt schon etwas ins Internet rauskam, wo wirklich der Anstieg des Meeresspiegels in einer Weise vorausgesagt wird, was für die Küstenstädte ja schlicht katastrophal sein wird. All das kann ich gut verstehen, dass das Sorge macht. Ich glaube, jeden denkenden Menschen müsste das Sorge machen, oder wer hier nicht in Sorge ist, ist entweder schlecht informiert oder hat keinen Bezug zur Welt.
Ich glaube, das Schwierige ist, dass genau das rationale Bewusstsein, was du eben so schön beschrieben hast, dass das eben jetzt an einen Punkt kommt, wo es definitiv an Grenzen stößt, und dann setzt eine Bewegung ein, so eine Suchbewegung. Entweder man versucht, nach vorne zu schauen, was als nächster Schritt, als nächste Bewusstseinsfähigkeit vielleicht kommen könnte, oder, und das ist letztlich das, was wir dann doch eher verstärkt beobachten, es setzt wieder so eine Regression ein, dass man sich nach hinten wendet und auf einmal im schon Gewesenen verzweifelt nach etwas sucht, was vielleicht helfen könnte. Weil wenn man sich anschaut, wie gerade eben so sehr postmodern geprägte Spirituelle mit solchen Ritualen oder ähnlichem, mit diesen Themen umgehen, dann wirft das natürlich insofern Fragen auf, weil diese Art des Umgehens mit dem Phänomen ja unser rationales Erbe auf einmal wieder völlig ausblendet.
Ja, ganz genauso, weil die Frage ist, in welchem Verhältnis steht unsere Rationalität mit tieferen Fragestellungen, die wir vielleicht jetzt nicht rational so auf den Punkt bringen können, ohne deswegen unsere Aufgeklärtheit fallen lassen zu müssen. Und da ist halt die Versuchung wirklich groß, hier, wenn es wirklich bedrängend wird, und sowas ist einfach sehr, sehr bedrängend, all das, was wir versuchen an denkender Weltbegegnung hier unsere Arbeit zu haben, dass man das einfach fallen lässt und dann auch eine gewisse Beruhigung findet, dass es hier Prophezeiungen gibt, die das irgendwie auf ihre Weise im Griff haben, weil sie schon gewusst haben. Und ohne es zu wissen, aber das klingt natürlich sehr nach einem sehr regressiven und sehr unausgeklärten Verhältnis zur Welt. Und mich beunruhigt es, dass gerade moderne progressive Spiritualität, der ich mich so verpflichtet fühle, der wir uns beide so verpflichtet fühlen, hier oft so eine Nähe hat mit diesem Vermischen mit einem ja sehr, sehr kindlichen Verhältnis zur Welt, und zwar kindlich ist nicht unbedingt im positiven Sinn von kindlich, weil das gibt's auch.
Für mich wirft das auch zugleich eine große Frage auf an uns alle, die wir in diesem Feld der integral evolutionären Spiritualität unterwegs sind. Weil wenn man jetzt mal unter integralen Gesichtspunkten darauf guckt, was passiert, dann muss man ja auch sagen, wir könnten schon eine Ahnung haben, welche neuen Qualitäten es braucht. Und sowohl ihr bei Enlighten Next als auch wir zum Beispiel im integralen Forum, wir sind ja schon sehr stark dabei auszuloten, was sind Schritte, was kann sich da als neue Lösungsqualität zeigen. Es ist ja nicht so, dass wir komplett ins Leere starren, sondern es gibt ja schon zarte Pflänzchen, die versuchen, über diese postmoderne Haltung hinauszugehen. Aber wenn man natürlich dann solche Regressionsphänomene sieht, muss man sich schon auch ein Stück weit fragen, denke ich, woran liegt es, dass all diese Ideen, die wir so umwälzen, noch so wenig Resonanz finden?
Ja, und mein Denken geht in diese Richtung, dass es hier eigentlich nicht ein zu viel an Spiritualität ist, was die Ursache dafür ist, sondern ein wenig an Spiritualität.
Das ist in gewisser Weise vielleicht auch eine Form von Inkonsequenz. Weil wenn ich wirklich aus einem konsequent magischen spirituellen Verhältnis heraus mit diesen Themen umgehe, dann gibt es eigentlich kein Problem. Weil das magische Bewusstsein, das ja in Stammeskulturen entstanden ist, in denen die Menschen sich noch höheren göttlichen Kräften ausgeliefert gefühlt haben, da war das Schicksal vorherbestimmt. Entweder es gelang, die Götter zufriedenzustellen, dann ging das Leben weiter und irgendwelche Probleme konnten gelöst werden, oder es ging schief, dann war alles verloren. Aber das war ein Weltrahmen, der Sicherheit und Konkretion geboten hat. Und jetzt schwanken wir eher so zwischen Hoffnung, Sehnsucht und Nichtwissen. Und in dieser unglücklichen Mischung schlägt das Pendel dann immer mehr Richtung Vergangenheit aus als Richtung Mut zu einer anderen Zukunft.
Ja, genau das, was du mit Sicherheit und Sicherheitsbedürfnis hier ansprichst, ist das, was ich auch gemeint habe mit dem zu wenig an Spiritualität. Mhm. Weil in solchen Ereignissen, und das kann jetzt persönliche Ereignisse sein und das kann im Kollektive Weltereignisse sein oder Weltzustände wie eben Unsicherheitszustände, sind wir mit einer großen Unsicherheit konfrontiert. Oder anders formuliert, wir sind mit der Tatsache konfrontiert, dass alles letztendlich sowieso unsicher ist.
Und, genau, und wir haben keine Götter mehr, die uns aus diesem Dilemma befreien.
Wir haben keine Götter mehr, die uns aus diesem Dilemma befreien. Wir haben auch keine astrologischen Sicherheiten, die uns hier aus dieser Unsicherheit halten können. Wir sind, und das ist das Aufgeklärte, in diese Unsicherheit radikal geworfen und sind gefragt, Was für ein Verhältnis haben wir dazu? Was für ein Verhältnis haben wir zu der Tatsache, dass wir nicht wissen?
Absolut. Und da überhaupt die Fähigkeit, diese Perspektive, so wie du sie gerade formuliert hast, zu erkennen, evolutionär betrachtet noch sehr jung ist, ist die natürlich kulturell noch gar nicht wirklich auf breiter Basis etabliert. Und es gibt halt immer einige Pioniere, die lehnen sich als Erste ein bisschen weiter aus dem Fenster und säen Samen. Aber man muss sich ja auch fragen, wie attraktiv kann überhaupt so ein Blick ins Nichts in der heutigen Zeit sein, wo ohnehin gerade alles uns zwischen den Fingern zu zerrinnen scheint. Also ich habe manchmal den Eindruck, dass wir da gleich ein doppeltes Dilemma haben, weil die Lösung beziehungsweise so dieses über diesen bunten und existenziell bedrohlichen Punkt hinausgehende, in diese Bewegung hineinzukommen, setzt eigentlich voraus, dass man sich dem Untergang erstmal anvertraut.
Ja, sich dem Untergang anvertraut.
Klingt und zwar auf eine nicht naive Weise. Das macht es nun mal schwerer.
Aber ist trotzdem angebracht, weil eigentlich stehen hier zwei Dinge sich gegenüber. Und das eine ist meines Erachtens genauso naiver, unhinterfragter Fortschrittsglaube und Machbarkeitsglaube, der sehr, sehr stark unsere Moderne ausmacht, wo wir wirklich glauben, alles ist machbar, alles ist bewältigbar, alles ist kontrollierbar, will heißen, alles ist letztlich unter unsere Kontrolle bringbar. Demgegenüber steht ein tiefes Ohnmachtsgefühl, das wahrscheinlich das Grundgefühl des Menschseins ist, sobald wir angefangen haben, bewusst zu werden, dass wir, wem auch immer, was auch immer, aber eigentlich auch mit unserer Sterblichkeit dem Ganzen ausgeliefert sind. Und wir schwanken einerseits, so würde ich sie zumindest interpretieren, diesem Ohnmachtsgefühl durch irgendwelche mythischen Gedanken Sicherheiten zu geben oder eigentlich auch Sicherheiten zu geben, indem wir da denken, das Ganze ist irgendwie durch Machbarkeit unter Kontrolle bringbar. Eine wirklich aufgeklärte spirituelle Haltung, wie ich sie verstehe, und das würde mich interessieren, ob du das ähnlich oder anders siehst, besteht darin, dass ich einerseits mich tief existenziell mit der Realität auseinandersetze oder mich der Realität stelle, dass das Ganze, und das Ganze ist einfach das Ganze, Ungewissheit ist, und dass ich dieser Ungewissheit aber ein tiefes Verhältnis von Vertrauen gegenüberbringen kann, aus einer Erfahrung von tiefer Spiritualität heraus, und beides überhaupt nicht ineinander im Widerspruch stehen muss. Und in der Mitte stehe ich als Mensch oder wir als Menschen, die versuchen, mit all den Fakultäten, die uns zur Verfügung stehen, das ist nicht zuletzt einfach auch unser Geist, unsere Rationalität, unser Verständnis und unser Verstehen des Weltprozesses, versuchen, gestaltend in der Mitte dieser Ungewissheit zu gestalten. Und das ist etwas, was die Bodenlosigkeit aushält, aber auch nicht in irgendwelche Mythen zurückgeht, sondern uns einfach in der Mitte all dessen als aufgeklärte Menschen fragt, dass wir Teil dieses Prozesses sind, diesen Prozess letztendlich nicht verstehen können, aber doch zu einem gestalteten Momentum dieses Prozesses werden wollen, aus einem tiefen Vertrauen heraus. Und das ist eine vollkommen andere Haltung, die meines Erachtens die eigentlich spirituelle Haltung ist, diesen auch kollektiven Bedrohungen gegenüber.
Absolut, also das kann ich nur teilen. Und die letztlich interessante Frage ist eigentlich, wie kommen wir dahin, dass wir das genau so erfahren können? Weil ich würde mal fast sagen, neurologisch betrachtet ist unser Gehirn gar nicht in der Lage, das, was du jetzt beschrieben hast, so ad hoc aus dem, was uns an kulturellem Wissen schon zugänglich ist, wirklich zu denken und zu verstehen. Ich glaube, da braucht es einen anderen Weg des Zugangs. Und da sind wir dann auch schon wieder mittendrin in spiritueller Praxis, weil ich glaube, als Mensch, weil dieser Machbarkeitsglaube und dieser Wunsch nach Kontrolle, das ist ja auch insofern was zutiefst Menschliches, weil es an unseren Überlebensinstinkt gekoppelt ist. Und deswegen ist das ja vielleicht fast schon genetisch in uns verankert und da kommt man nicht so leicht drüber. Aber wenn man jetzt mal schaut in der spirituellen Praxis, also in der Meditation, da hat man ja die Möglichkeit, auf einmal auf einer Erfahrungsebene über diesen wunden Punkt hinwegzugehen, temporär. Weil ich glaube, das, was du beschrieben hast, das kann man denkend nur bis zu einem gewissen Punkt nachvollziehen, weil das Denken einem nicht das Vertrauen vermitteln kann, sondern weil man da eher an einer Frage des Glaubens hängen bleibt, weil man noch keinen Beweis hat. Und ich habe manchmal so den Eindruck, gerade so in der Rückkopplung meditative Praxis und dann wieder der Bezug aufs Leben, da öffnet sich ab und an so ein Spalt, der es eben uns erlaubt, im Nachhinein durch eine Erfahrung das Vertrauen überhaupt erst zu entwickeln. Weil wer schon mal in der Meditation nur eine kurze Phase der Stille erfahren hat oder der Freiheit von dieser starken Gebundenheit an die eigene Gedankenwelt, der merkt auch, dass da ein Tor zu etwas Größerem aufgeht. Und alleine diese Art von Wahrnehmung, glaube ich, die kann so ein Anhaltspunkt sein, wie wir auch wirklich Vertrauen in eine Perspektive, die wir eigentlich noch nicht ermessen können, jetzt bezogen auf das alltägliche Leben, dort auch Vertrauen zu entwickeln. Und zwar ein Vertrauen, das dann eben nicht einem kindlichen Glauben entspringt, sondern einer Form von tatsächlicher Erfahrung.
Und zwar von der Erfahrung des Unerklärbaren. Und die Erfahrung ist unerklärbar als etwas, das dem Vertrauen, wo Vertrauen gerechtfertigt ist. Und du sagst, dass das rational nicht begründbar ist. Und dem würde ich bis zu einem gewissen Grade, da müsste man weitergehen, auch recht geben. Aber man muss natürlich auch sagen, dass die Gegenposition rational genauso wenig begründbar ist. Das heißt, hier sind wir einfach in etwas, wo wir nicht in rationale Beweisbarkeiten der herkömmlichen Art gehen können, aber trotzdem gefragt sind, weil wir können einfach hier nicht kein Verhältnis zu dem Ganzen haben. Wir können es nicht, auch keiner von uns hat. Das heißt, wir müssen uns als Menschen auseinandersetzen. Erstens stelle ich mich der Tatsache, dass das Ganze eben diesen Charakter der Nichtwissbarkeit besetzt. Stelle ich mich dem oder tue ich so, als wäre es anders. Und vieles von diesen Mythologien, meines Erachtens auch gerade vieles von diesen Untergangsmythologien oder Quantensprungsmythologien sind so Versuche, hier wieder Erklärungsmythen einzubauen, die uns den Scheinhalt eines erklärbaren Ganzes geben und uns vermeiden lassen, wahrzunehmen, dass letztendlich hier etwas Unfassbares das Ganze ausmacht. Und das allein ist schon eine Haltung, die viel von uns verlangt. Und wo du wahrscheinlich vollkommen recht hast, die ist in uns genetisch wahrscheinlich nicht angelegt, diese Haltung. Weil alles, was uns genetisch angelegt ist, ist, dass wir biologisch überleben. Dazu sind unsere Gene da.
Ja. Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen, weil letztlich durch diesen Schiffpunkt des Nicht-Wissbaren, aber Erfahrbaren zu gehen, das ist ja wiederum erst der Anfang, weil danach gehen wir ja wieder zurück. Also gerade wenn man es jetzt speziell auf Meditationspraxis bezieht, gehen wir vom Kissen zurück in die Welt. Und genau dann sind wir ja wieder gefragt, dieses rational nicht Fassbare trotzdem auch mit unserer Rationalität angereichert in die Welt zu bringen. Und da liegt für meine Begriffe auch der wunde Punkt bei diesen einfachen Erklärungen und den eher regressiven, magischen Versuchen, da eine neue Ordnung reinzubringen. Weil die Tatsache, dass wir an so einem Punkt stehen, wo wir in wirklich grundlegend Neues anfangen, uns hineinzulehnen, entbindet uns ja nicht davon oder nimmt uns auch nicht das, was wir uns als Menschheit evolutionär schon angeeignet haben. Und da ist eben die Ratio als jüngste Errungenschaft sehr, sehr bedeutend.
Absolut. Das macht doch den Kern und das Wesen einer integral evolutionären Spiritualität aus, dass es diese zwei Elemente gleichzeitig hält. Dass es wirklich eine tiefe existenzielle Öffnung dem gegenüber erlaubt, was, ich sag's einfach nochmal so, das Mysterium ist. Und gleichzeitig hier eine große Verständnisebene mit reinbringt, wo all die verschiedenen Aspekte von Kultur, von Realität, von Entwicklung, von Evolution, von all dem, was wir am Menschheitswissen entwickelt haben in den letzten, wie auch immer, 30 Jahren, Teil dessen sein kann, ohne dass diese Polarität zwischen dem Nicht-Wissbaren und dem anderen Pol des sehr Wohl-Wissbaren, beide Pole gehalten werden können. Und dieses Halten dieser beiden Pole ist meines Erachtens diese Haltung einer neuen aufgeklärten Spiritualität, die von uns gefragt wird.
Absolut. Und das ist im Prinzip auch, glaube ich, die Kulturleistung, die wir zum einen gerade dabei sind zu entwickeln, aber die wir zum anderen auch tatsächlich entwickeln müssen, damit es weitergeht. Weil im Blick zurück findet sich keine Lösung, sonst wären ja auch diese ganzen Untergangsszenarien nicht so attraktiv. Also kann es nur der Blick nach vorne sein. Und da ist natürlich dann auch die Frage, was braucht es von uns, dass wir in diesem Blick nach vorne auch etwas finden können, zum Beispiel. Weil gerade im Integralen, wir sind ja die Meister der Landkarten und haben eigentlich für viele Dinge, über die wir jetzt gesprochen haben, ein Erklärungsraster. Es gibt ja auch viele Bücher, die genau diesen Wendepunkt, über den wir jetzt eine Weile gesprochen haben, versuchen, auch teilweise wissenschaftlich fassbar zu machen. Das heißt, es gibt da schon Bezugspunkte, aber der Wundepunkt ist, dadurch, dass die Erfahrungsebene eben eine so zentrale Rolle spielt und eigentlich erst das ist, was uns befähigt, dieses Neuland wirklich zu erkunden. Reicht es eben nicht, dass wir uns auf Wissen beziehen, sondern ja, ich habe manchmal das Gefühl, wir sind halt durch unsere ständige eigene Aktivität, die dieser Richtung folgt, in der Verantwortung und Pflicht, dort erstmal weiterzugehen und dann wirklich selber als Individuen oder auch als größere Gruppen zu gucken, was passiert da wirklich? Weil das sind bisher ja alles nur so Gedanken, Blitze, erste Anhaltspunkte, vielleicht ein paar Wegweise oder ein paar Punkte auf einer Landkarte. Aber so dieses, das, was es sein kann, das entsteht eigentlich erst im Moment durch uns.
Was denkst du denn, was passiert hier wirklich?
Wenn du so fragst, fehlen mir da letztlich die Worte?
Hey, dass du hier ansprichst.
Also ich denke, der erste Schritt ist eigentlich wirklich dieses Aushaltens des Nichtwissens. Ja. Also und das sich wirklich hineinbegeben. Da fängt alles an. Und wenn ich jetzt mehr sagen würde, dann wäre ich eigentlich schon wieder in so einem Rückbezug auf das, was ich schon weiß.
Ja, nee,
ist schön. Weil letztlich passiert es erst in dieser Bewegung. Und ich finde auch, bei allen evolutionären Erkenntnissen, die wir schon gesammelt haben, und gerade dieses Jahr sind ja mehrere spannende Bücher erschienen, die das wirklich mal zusammentragen, was wir schon wissen. Bei all diesem Wissen stehen wir trotzdem immer noch so an diesem Startpunkt eigentlich und fangen jeden Tag wieder aufs Neue an, uns vielleicht ein bisschen weiter in dieses unbekannte Territorium zu legen. Und ich glaube auch, da braucht es ja noch eine ganze Weile unsere ernsthafte Offenheit, bevor wir wieder versuchen, die Dinge schon festzunageln. Also ich habe da im Moment eine sehr große Ehrfurcht eigentlich vor diesem Nichts.
Ja. Und diese Ehrfurcht vor dem Nichts, die zu halten, ist eine riesen Herausforderung, weil du auch vorher gesagt hast, das Nichtwissen zu halten. Und vielleicht ist ja diese Spannung, von der wir jetzt in der letzten Viertelstunde sprechen, ja einfach genau auch diese Spannung, das Wissen und das Nichtwissen und das Wissen zu halten. Mhm. Zu sehen, das Wissen entwickelt sich, aber das Wissen stellt das Nichtwissen nicht in Frage. Es hebelt es nicht aus. Das Ganze sind zwei Seiten des Gleichen und wir müssen es miteinander halten und auch immer neue Lösungen finden. Und das, was hier an integraler Landkarte und evolutionäre Spiritualität entsteht, ist, wenn es gelingt, dieses. Und all das, wo hier aus meiner Sicht einfach naive Mythologien wieder aufgegriffen werden, lässt das hinter sich, vergisst drauf, dass wir diese menschliche Reife dem gegenüberbringen. Aber ich möchte das Thema gern insofern noch einen Punkt weiter aufmachen, als ich auch ganz offen sagen möchte, natürlich weiß ich auch nicht von all diesen Zusammenhängen zwischen, ich sag's mal ganz mythologisch, zwischen Himmel und Erde, was hier ist und was hier nicht ist. Diese auch naive, moderne Ansicht, da ist nichts, ja, ist ja auch wieder so naiv. Und wenn ich vielleicht eine sehr existenzielle persönliche Note mit reinbringen kann, die jetzt mit dem Maya-Kalender und dem Weltuntergang nicht so viel zu tun hat, weil vor ein paar Tagen ist meine Mutter gestorben. Und ich hatte das Glück, dabei zu sein, wie sie friedlich gestorben ist. Und jetzt einmal in meinen Worten gesagt, dabei zu sein, wie ihre Seele gegangen ist. Und natürlich frage ich mich, gerade in so einem Augenblick, wo jemand wie deine Mutter stirbt, was ist da dazwischen? Und da sind genügend Antworten, die weiter sind als die Frage, als die Antwort, da ist nicht. Mhm. Und auch diese Offenheit zuzulassen, aber darin auch nicht jetzt in irgendwelchen mythologischen Vereinfachungen sich einfach auszuruhen, sondern einfach zu sehen, dass das sind auch Wahrnehmungen, was hier gerade in solchen Augenblicken passiert Das zeigt auch Räume auf, die normalerweise so nicht wahrgenommen werden. Solche existenziellen Ausnahmesituationen sind auch immer große Möglichkeiten, Dinge zu sehen, die man sonst nicht sieht. Und gleichzeitig hier denkend aufgeklärt mit dabei zu sein.
Das ist für mich auch überhaupt kein Widerspruch. So wie du es beschrieben hast, das ist irgendwie die evolutionär früheren Deutungsmodelle solcher Phänomene oder auch solcher Wirklichkeiten, die sind zwar für uns heute überholt von einem modernen rationalen Standpunkt aus, aber ich glaube schon, dass wir in unserer Weiterentwicklung für das, was da ist, weil ich bin auch zutiefst überzeugt, dass da noch etwas ist, weil man auch immer wieder im Leben etwas wahrnimmt, was man eben nicht mit unserem bisherigen Erfahrungsschatz erklären kann. Ich glaube, dass wir auch in eine stärkere Fassbarkeit solcher Phänomene auf einem neuen Niveau gerade erst hineinwachsen. Und ich finde das unwahrscheinlich wichtig, dass du das eingebracht hast, weil ich denke schon, je mehr wir uns in diese noch unentdeckten Welten bewegen, umso mehr können wir dort auch sehen, wenn wir wirklich diese ganz grundlegende Offenheit uns bewahren und nicht schon im Vorfeld wieder gefiltert durch unser rationales Weltverständnis bestimmte Dinge als nicht existent ausfiltern.
Mhm. Ja, weil um das noch zwischen diesen zwei Themen zu halten, also zwischen diesem Maya-Kalender, also diesen dieser Mythologie oder ein Thema, das wir eigentlich jetzt vor ein paar Wochen auch im Radio angesprochen haben, wo wir über den Film Cloud Atlas gesprochen haben und da teilweise auch so eben Themen wie Reinkarnation ging. Und ich da auch immer versuche, einen gesunden Skeptizismus verstehe, zu halten. Und da sind aber trotzdem all diesen Themen einerseits auch eigene Erfahrungen da, die man Rechnung tragen muss, so wie alle Erfahrungen man Rechnung tragen muss, nicht nur den materialistischen Erfahrungen. Und dann sind auch Dinge da, die in Gesprächen mit anderen Menschen, mit denen ich rede, denke ich gerade an die Frage von Wiederverkörperung, wo es einfach auch Studien gibt, wo Bewusstsein sich über Zeit und Raum irgendwie miteinander verbindet, wo das ganz aufgeklärten rationalistischen Betrachtungen standhält, dass da etwas ist, was nicht erklärlich ist. Und das trifft alles auch zu. Nur glaube ich, dass wir hier sehr vorsichtig sein müssen und wirklich hier mehr vielleicht als sonst noch unser Denken beanspruchen müssen, zu sehen, was hier denkmöglich ist, was hier angedacht werden kann und hier nicht einfach nur, weil es existenziell befriedigender ist, eine einfache Antwort anzunehmen.
Ja, ich meine, letztlich, wenn wir uns mal anschauen, wie zum Beispiel moderne Wissenschaft sich entwickelt hat, dann gab es ja auch Zeiten, in denen Dinge, die heute ganz klar wissenschaftlich erklärbar und nachvollziehbar darzustellen sind, noch nicht erklärt werden konnten. Und ich denke, auch bei Phänomenen, die das jetzt zum heutigen Zeitpunkt Erklärbare übersteigen, haben wir auch grundsätzlich noch die Fähigkeit, in neue Perspektiven der Möglichkeit des Erklärens hineinzuwachsen. Und das, da sind wir wieder auch bei diesem Spannungsverhältnis. Genau einfach die Spannung, wie so ein elastisches Gummiband, immer wieder aufrecht zu erhalten und uns nicht zu früh auf eine oder auf eine andere Seite zu fixieren. Weil ich glaube schon, wenn man sich die Qualität von einem evolutionären oder integralen Bewusstsein im Vergleich zu den Bewusstseinsstufen davor anschaut, dann ahnt man ja schon, dass wir gerade dabei sind, den Beginn eines Quantensprungs zu markieren. Aber wir wissen ja noch gar nicht und können noch gar nicht ermessen, was daraus noch werden kann. Und also ich würde schon in Anspruch nehmen wollen, da auch so viel Offenheit zu bewahren, dass da noch einiges vorstellbar werden wird. Aber ich denke halt auch, man sollte trotzdem immer auf dem Stand des Wissens unserer Zeit ganz rational auch immer wieder in die Reflexion einfach gehen. Wirklich in die rein kognitive Reflexion und ab und zu mal eine Form von Reality-Check machen. Und das können wir ja auch beides. Das eine widerspricht dem anderen ja nicht. Das ist ja das Schöne.
Und da ist es vielleicht ganz gut mit reinzubringen, dass diese Wissenschaftlichkeit, auf die du gerade plädierst, auch auf zwei Seiten basiert. Nämlich einerseits eben auf diese Reflexion, auf diesen Reality-Check, aber andererseits eben auch auf diese Offenheit, dass etwas möglich ist, was bis jetzt als nicht möglich gedacht wurde. Weil man kann sich auch sehr einfach machen, indem man die Dinge einfach, nur weil sie ins Hergebrachte nicht reinpassen, als unmöglich erachtet. Das hat aber mit einer aufgeklärten Haltung auch nichts zu tun. Und hier wirklich die Offenheit reinzubringen, hinzusehen und zu sehen, zeigt sich da was, das meiner kritischen Reflexion und meiner tiefen Wahrnehmung standhält. Und ich muss ganz ehrlich sagen, bei den ganzen Jahr 2000 Sachen und bei den ganzen Maya-Kalender-Sachen, da habe ich nichts gefunden.
Ja, ich habe wirklich nichts.
Vielleicht habe ich es übersehen, aber ich habe nichts gefunden. Aber trotzdem ist es meines Erachtens entscheidend, hier auch dem nicht in dem Sinn mit Vorurteil zu begegnen, dass man von vornherein schon sicher ist, dass da nichts zu finden wäre. Und da ist etwas, wo man eben bereit ist zu sehen, dass ein Quantensprung, wie du ihn ansprichst, ja bedeutet, dass wir wohin gehen, wo wir noch nicht sehen. Dass wir in unserem Bewusstsein wohin gehen, wo wir noch nicht sind. Das heißt, dass Unerahntes sich ereignen kann.
Absolut.
Aber Unerahntes kann sich nur ereignen, wenn ich die Grenzen des bisher Bekannten bereit bin zu sprengen. Aber das auf eine Art und Weise zu machen, die nicht einfach naiv ist, im falschen Sinn.
Absolut. Ich würde sogar noch einen weiteren Erkenntnisweg zu denen, die du angeführt hast, hinzufügen, nämlich die intersubjektive Überprüfbarkeit.
Ja,
vieles von dem, was wir heute über Spiritualität wissen und selbst zum Beispiel in der klassischen Meditationsforschung, die sehr materialistisch orientiert ist und erstmal vordergründig Menschen in Scanner schiebt und dann Gehirnströme misst. Selbst dort gibt es inzwischen ein genaues Raster zum Beispiel von Stufen der Meditationstiefe, die sich auf eine Beschreibungsebene der Erfahrung berufen. Und da, finde ich, sieht man auch, dass das eben auch die Art unseres Zugangs einfach dabei ist, sich zu verändern. Und das eben wissenschaftlich verifizierbar auch nicht bedeutet, dass man etwas mit irgendwelchen Maschinen messen muss, sondern dass es genauso legitim ist als Zugangsweg, wenn selbstkritische Menschen selbstkritisch über Erfahrungen sprechen und versuchen, dort neue Muster zu erkennen. Das ist zum Beispiel auch ein Weg der Erkundung, der legitim ist.
Stimmt, absolut. Vielleicht da noch, vielleicht zu weit, aber trotzdem noch eine Unterscheidung reinbringen, ja. Weil gerade in der Meditationsforschung, und du hast es ja angesprochen, dass die Meditationsforschung, wie sie gerade jetzt en vogue wird, eine sehr materialistische Forschung ist, die das Phänomen eher von seiner äußerlichen Seite her betrachtet.
Mhm.
Und das ist auch legitim, ja. Das Phänomen darf ja auch von seiner äußerlichen Seite her betrachtet werden. Solange es klar ist, dass das eine Seite ist und nicht die andere. Die andere Seite hat natürlich eine existenziell viel stärkere Bedrohung. Weil die Innenseite, das bin ich.
Mhm.
Also in der Außenseite rede ich von Objekten der Wahrnehmung, die außen irgendwo sind. Wenn ich von Meditation oder von Welterfahrung, von dem Ganzen, was wir gerade sprechen, von der Innenseite her stelle ich mich selbst in Frage. Das ist das, was so bedrohlich ist. Aber das ist das, was dann letztendlich dann auch so befreiend ist, weil es eben die Grenzen meines Ich-Verständnisses sprengt und dann andere Wahrnehmungen von mir und auch von der gesamten Innenseite des Ganzen, des Kosmos möglich macht. Aber das in der Art und Weise, wie wir versucht haben, das jetzt in dem Gespräch über den Maya-Kalender und solchen Mythologien anzusprechen, in einer Art und Weise, die Spiritualität nicht zu einem Mittel des Rückschritts der Bewusstseinsentwicklung macht, sondern zu einem Mittel des Fortschritts, auch im Fortschritt im Sinne des Fortschritts der Aufklärung. Wenn das gehalten wird, dann ist der Bewusstseinssprung, von dem wir sprechen, wirklich ein Bewusstseinssprung, der allen Anforderungen gerecht wird.
Und er bringt uns mitten in die Welt zurück. Das ist ja das Interessante, weil gerade dadurch, dass wir auf diese Weise so grundlegend in Frage gestellt werden, kommen wir wieder mitten in die Welt, aber haben die Chance zu einer neuen Lebendigkeit.
Genau.
Weil wir dann eben nicht mehr dieses passive Individuum sind, die mit einem Untergang, der äußerlich ist, konfrontiert sind, sondern wir nehmen gewissermaßen den Untergang in uns hinein, in der Hoffnung, dass daraus was Neues erwachsen kann. Und das, da wird es dann richtig spannend.
Ja. Super, Nadja, wir sind auch schon ein bisschen wieder über der Zeit. Ich möchte gern unsere Hörer und Hörerinnen mit reinholen in das Gespräch. Sag dazu kurz noch die Telefonnummern wieder durch, unter denen Sie uns hier erreichen können im Studio. Aus dem deutschen Festnetz 0234 543 98 10, in Österreich 0126 505 40, Schweiz 044 595 90 30, Zugangscode 92 54 32, gefolgt von der Rautetaste. Die Telefone sind in der Grundschaltung stumm geschaltet. Mit der Tastenkombination Stern 6 können Sie Ihr Telefon freischalten, sodass wir Sie hören können. Danach können Sie mit Stern 6 Ihr Telefon auch wieder stumm schalten. Und wir sind auch per E-Mail erreichbar, radio@enlightennext.de. radio@enlightennext.de. Und ich hoffe, dass die Leitung offen ist. Und ich höre gerade, die Leitung ist live. Wenn jemand hier per Telefon dabei ist, wir würden Sie um Ihre Frage bitten. Wenn das per Telefon gerade nicht ist, nehme ich eine von den E-Mail-Fragen, die uns hier schon erreicht haben. Und da heißt eine Frage von einer Hörerin: Liebe Freunde, vielen Dank für das schöne Gespräch über das Nichtwissen und das Wissen. Menschen, die diese Spannung zu halten wissen, erfüllen einen durch frischen Reichtum. Durch euren Dialog konnte ich es erst verstehen. Was für ein schönes Ziel, mehr davon zu verwirklichen. Liebe Grüße.
Das ist der Weg.
Vielen Dank. Ich nehme es einmal das nicht als Frage, sondern einfach nur als Zustimmung. Eine andere Frage, die uns erreicht, ist eigentlich auch nur eine ganz kurze Anmerkung. Da schreibt ein Hörer: Das Wort Urvertrauen hat bis jetzt als zentrales Vokabel gefehlt. Liebe Grüße, Harald. Ja, Urvertrauen. Ich dachte, wir hätten es angesprochen, Urvertrauen. Was meinst du?
Ich bin mir gar nicht so sicher, ob es da wirklich nur um ein Urvertrauen geht.
Okay.
Bei Urvertrauen schwingt für mich mit, das ist ja sowas Existenzielles, was uns eigentlich zumindest als Potenzial mit auf den Weg gegeben wird. Aber ich frage mich wirklich, ob es nicht noch eine weiterführende Qualität, das Vertrauen hat. Weil Urvertrauen hat für mich immer auch sowas von Rückbindung auf etwas, dem ich vertrauen kann.
Während der gleiche Hörer hat jetzt noch ein zweites E-Mail geschickt, wo er das Urvertrauen noch einmal in einem Zitat, ich lese es vor, und mal schauen, ob du das auch auf das Zitat hin so meinst, wie du gerade angesprochen hast. schreibt er Zitat, Urvertrauen, Basic Trust, ist ein unausgesprochenes, bedingungsloses Vertrauen, dass das Beste geschehen wird. Ein Gefühl, dass alles, was immer geschehen mag, zum Guten sein wird. Es ist die Zuversicht, dass die Realität im Grunde genommen gut ist. Dass die Natur, das Universum und alles, was existiert, von seinem Wesen her gut und vertrauenswürdig ist. Dass das, was geschieht, das Beste ist, was geschehen kann. Urvertrauen ist die nicht begriffliche Gewissheit, dass das Universum, die menschliche Natur und das Leben etwas besitzen, das von sich aus grundlegend, gut, liebevoll und uns das Beste wünscht.
Das würde ich, glaube ich, gerne ein bisschen erweitern wollen.
Ach.
Also in großen Zügen kann ich dem sehr gut zustimmen, aber ich glaube schon, dass nicht alles, was wird, automatisch gut ist, wenn wir im Urvertrauen mit dem, was werden kann, sind. Sondern ich glaube schon, dass es auch zum einen unseren Willen zur Verantwortlichkeit für mögliche Ergebnisse braucht, ohne schon wissen zu können, worauf es hinausläuft. Und dass wir auch ins Auge nehmen müssen, dass wir auch grandios scheitern können. Und das deswegen meinte ich auch, dass es für mein Gefühl eine noch etwas weitergehende Form von Vertrauen braucht. Weil selbst wenn wir wirklich bereit sind, uns so tief einzulassen und uns so weit aus dem Fenster zu lehnen, wir wissen ja nicht, was werden wird. Und natürlich handeln wir in bester Absicht, aber das, was letztlich sich manifestiert als nächstes, ist trotz allem, was wir dafür tun, ja nicht wirklich als Ergebnis in unserer Hand. Und deswegen sehe ich da einfach noch eine Qualität des noch mehr Vertrauens auf das wirklich Ungewisse.
Ja, ich würde gern das, was du hier als noch mehr angeschnitten hast, vielleicht mit einem kurzen Satz ergänzen, weil das ist auch etwas, was mir in diesem Zitat ausgefallen ist. Ich würde sagen, dieses noch mehr, das du hier vielleicht auch mit angeschnitten hast, besteht darin, es muss nicht alles gut sein, damit das Ganze gut ist.
Hallo?
Dieses Urvertrauen, dass das Ganze, was immer das sein mag, letztendlich gut ist, ja. Und da würde ich mich mit dieser Definition, die der Hörer hier uns gegeben hat, ganz treffen. Heißt nicht, dass alles gut ist. Und und da kommt eine Verantwortlichkeit rein. Es ist ein tiefes Vertrauen in die Gesamtheit dessen, was Existenz ausmacht. Lass uns mal so formulieren. Aber darin gibt es auch unsere Verantwortlichkeit, all denen zu begegnen, was hier vielleicht in andere Richtungen geht, ohne in Frage zu stellen, dass das Ganze als Ganzes vertrauenswürdig ist.
Und im Scheitern auch noch zu vertrauen, dass es vielleicht trotzdem weitergehen kann.
Ja, ganz genau.
Abhebung vom Weltuntergang.
Inklusive Weltuntergang. Eine weitere Frage, auch per E-Mail. Verfügen wir heute über ein aufgeklärtes Verhältnis von Rationalem zu Irrationalem, von Sagbaren und Unsagbaren? Haben wir das Numinose im Grunde wegrationalisiert, sodass es uns auf der magischen Ebene wieder einholt?
Das finde ich einen sehr interessanten Gedankengang, weil der Eindruck drängt sich in der Tat auf. Also ich glaube schon, wir sind gerade erst wieder dabei, so ein neues Verhältnis zum Numinosen herzustellen.
Nee, das stimme ich auch zu. Ich glaube, dass der Hörer das sehr gut auf den Punkt gebracht hat. Etwas, was wir auch versucht haben auszusprechen.
Ja.
Wir versucht haben, das ist die Schattenseite der Moderne vielleicht, wenn man es so formulieren darf, dass wir versucht haben, das Numinose wegzurationalisieren. Und seine Analyse, würde ich auch sagen, sie holt uns jetzt als das Magische wieder ein. Und dann sind wir mitten im Maya-Kalender.
Genau.
Und zu sehen, das ist etwas, das beiden Seiten Rechnungen trägt, nämlich der Kraft der Rationalität, aber eben auch der Kraft und der Respekt vor dem Numinosen, das allem zugrunde liegt. Und zu sehen, das ist eine modern aufgeklärte spirituelle Haltung, die das halten kann, und nur diese. Weil ohne eine spirituelle Haltung kann ich das Numinose nicht halten. Das ist per Definition eine spirituelle Haltung, die ich hier brauche. Sonst habe ich verdrängt, dass es hier eine Dimension des Ganzen gibt, die all das, was wir rationalisieren können, rational begehen können, übersteigt.
Absolut.
Hallo?
Ja, hallo.
Bin ich in der Leitung?
Ja, sind Sie.
Ja, wunderbar. Ja, ich finde das hochinteressant, was ihr da gerade gesagt habt. Und vor allen Dingen auch diesen Aspekt, den Nadja reingebracht hat, es auszuhalten, das Nichtwissen auszuhalten. Und da, denke ich, ist dieser Impuls, es geht nach innen. Es hat was mit mir zu tun. Es ist nicht nur das Bedrohliche im Außen, sondern es berührt mich es lässt mich zutiefst erschüttern. Und diese Erschütterung auszuhalten, die durchaus auch schmerzhaft sein kann. Und ich denke, darüber gehen wir nach innen und darüber öffnen sich im Inneren neue Tore von Vertrauen und neuere, tiefere Dimensionen von Vertrauen. Und das ist genau das, was gerade fehlt, ist mein Gefühl, dass wir die Dinge wirklich nach innen nehmen und zwar nicht so sehr über das Denken, über das Analysieren, über das Rationalisieren, sondern über das Erfahren.
Absolut. Ich würde sogar daran genau in diesen Weg noch einen Schritt anschließen, nämlich dass wir auch das uns danach wieder nach außen wenden.
Ja.
In dieser neuen Erkenntnis, dass wir das gleich schon mitdenken.
Ja, und dieses nach außen wenden wird dann ein anderes sein.
Ja.
Also es wird aus einer anderen Dimension stammen, weil eine innere Erfahrung dem zugrunde liegt, die vertieft und die innere Tore öffnet.
Ja, und das ist ja auch, finde ich, sehr schön ausgedrückt. Das ist ja auch letztlich die Basis, also diese Art von Erkenntnis, die eben durch die innere Erfahrung vermittelt ist. Die braucht es ja letztlich auch, dass wir dann in der Welt diese neue Art von Wissen auch ausdrücken und verkörpern können.
Und dann drückt es sich auch in die Rationalität aus, aber aus einer inneren Welt, aus einem inneren Erfahren.
Ich würde das gern auch noch um einen Aspekt ergänzen, dass diese innere Erfahrung nicht eine Erfahrung ist, die nicht auch eine denkende Erfahrung sein darf. Das heißt, das, was sich hier mir sich in meiner Erfahrung erschließt, das kann ich auch denkend erfassen.
Das glaube ich nicht.
Und das ist meines Erachtens sehr wichtig, weil das heißt nicht, dass hier nicht das Luminose da ist, aber das heißt, dass ich hier nicht die Verantwortung aufgebe, mich dem mit meinem Verständnis zu stellen. Weil damit werden wir auch dieser inneren Dimension gegenüber verantwortlich und sind nicht hier einem nicht fassbaren, nicht verantwortungsnehmbaren konfrontiert, sondern etwas, das luminos bleibt, das aber nach unserem Verständnis verlangt. Und dieses Verständnis muss ein aufgeklärtes sein.
Meine Erfahrung ist eine andere. Es gibt einen Moment, wo Nichtwissen auch nicht mehr gedacht werden kann.
Ja.
Wo Nichtwissen so etwas schon wie ein Fallen ist.
Ja.
Und das auch auszuhalten, ohne dafür gleich eine Erklärung zu haben. Das Erklären kommt erst hinterher. Aber dieser Moment des Fallens ist in dieses Nichtwissen hineinfallen, ist jenseits des Denkens. Ist meine Erfahrung.
Schön.
Noch eine Frage, die uns per E-Mail erreicht. Lieber Tom, liebe Nadja, erstmal danke. Soweit ich euch verstehe, wird es nicht letzte Sendung von Radio Enlighten Next sein. Freut mich. Ich finde es heute sehr spannend, denn ihr sprecht über das Sprengen der Grenzen des bereits Gewussten. Ihr sprecht andererseits von Offenheit. Ich spreche vom Nichtwissen und davon, das bereits Gewusste auch nicht zu vergessen. Hier steht meine Erfahrung, in meiner Erfahrung der Mut, sich ganz seine Erfahrung zu stellen, die mich weder unwissender macht, noch mir erlaubt, mich mit dem schon Gewussten zu identifizieren, um mich ständig vorzulehnen ins Neue. Das ist eigentlich die Antidose zum Ende. Das ist immer Anfang.
Ja, das ist im Prinzip wirklich alles, was uns zur Verfügung steht, zu nutzen. alle Kanäle, alle Wahrnehmungsmöglichkeiten, alle Denkformen. Und da steckt eine unwahrscheinliche Power dahinter. Also ich finde, das ist eine wunderbare Schlussfolgerung, weil das ist es ja wirklich, was Welt auch entstehen lässt. Die Welt von morgen zum Beispiel.
Die Welt von morgen zum Beispiel. Das ist dein Schlusswort. Wir sind am Ende der Zeit. Herzlichen Dank dafür, dass wir das Gespräch hatten. Herzlichen Dank auch für alle, die sich eingebracht haben, auch alle, die hier noch E-Mails geschrieben haben. Wir haben hier noch eine ganze Latte von E-Mails, die reingekommen sind, auch diejenigen, die vielleicht jetzt per Telefon sich noch zu Wort melden wollten. Es wird, so bin ich überzeugt, nicht unsere letzte Sendung sein. Und es ist gleichzeitig eine Herausforderung, wirklich darüber nachzudenken, wie wir uns dem Nominosen, dem Nichtwissbaren stellen und gleichzeitig hier auch eine tief verantwortliche Haltung dem gegenüber einnehmen, was möglich ist. Und dem gegenüber, was noch nicht ist, auch noch nicht im Sinne von einem neuen Bewusstsein, dass wir hier in dieser Art und Weise uns auch erarbeiten können. Herzlichen Dank.